Wir fahren nun weiter. Wir sind ja stehen geblieben vor der Pause bei der Aussage, die Erde besteht ewiglich oder auf unabsehbare Zeit. Nun spricht der Prediger über Kreisläufe in der Natur. So wie man das von der Erde aus sieht, und die Sonne geht auf und die Sonne geht unter. Und sie eilt ihrem Orte zu, wo sie aufgeht. Es ist ein täglich zu beobachtender Kreislauf des Lebens. Dann Vers 6. Der Wind geht nach Süden und wendet sich nach Norden. Sich wendend und wendend geht er, und zu seinen Wendungen kehrt der Wind zurück. Erstaunlich ist ja, dass man effektiv in der modernen Wissenschaft, in der Meteorologie, ein Windsystem entdeckt hat, das über die Nordhälfte der Erdkugel geht bis zum Äquator und dann wieder zurück. Und zwar genau so, wie es hier beschrieben wird. Der Wind geht nach Süden und wendet sich nach Norden. Sich wendend und wendend geht er, und zu seinen Wendungen kehrt der Wind zurück. Grandios. Aber auch da ein ständiger Kreislauf in der Natur. Des Weiteren der Kreislauf des Wassers. Alle Flüsse gehen in das Meer. Und das Meer wird nicht voll. Das ist ja eigentlich schon erstaunlich. Und das seit Urzeiten, das Meer wird nicht voll. Nun, Salomo erklärt den Kreislauf des Wassers. An den Ort, wohin die Flüsse gehen, dorthin gehen sie immer wieder. Es ist tatsächlich so, das Wasser wird durch die Flüsse vom Westland in die Ozeane gebracht, aber dort bleibt es nicht. Sondern Tag für Tag unter der gewaltigen Kraft des Sonnenlichtes werden Unmengen von Wasser verdunstet, die bilden Wolken, die werden durch den Wind wieder aufs Festland verschoben, regnen dort wieder aus und gehen wieder in die Flüsse und wieder ins Meer. Aber auch das ist eine wissenschaftliche Erkenntnis der Neuzeit. Aber Salomo beschreibt das so als Selbstverständlichkeit dieser Weise vor 3000 Jahren. Und auch hier, es ist ein ständig sich wiederholender Kreislauf. Und weiter sagt Salomo, überhaupt all das ganze Leben, die Abfolge der Dinge in der Geschichte sind eigentlich eine ständige Wiederholung. Die Menschen haben in der Geschichte immer wieder die gleichen Dummheiten wiederholt. Es gibt nichts, wo man sagen könnte, das ist nun wirklich etwas ganz Neues. Es geht übrigens hier nicht um wissenschaftliche Entdeckungen, sondern es geht hier im Text um das, was geschehen ist. Vers 9, und das, was geschehen, ist das, was geschehen wird. Das heißt, dass immer wieder dieselben Dinge in der Geschichte geschehen. Vom Prinzip her, vom Grundprinzip her, kommt immer dasselbe wieder neu vor. Nichts, wo man sagen könnte, es ist wirklich ganz etwas Neues. Nun, das ist die Beobachtung, die Beweise in der Natur anstellen kann. Und tatsächlich im Neuen Testament, da spricht Jakobus in Kapitel 3, Vers 6 über das Rad der Schöpfung. Ganz wörtlich übersetzt entspricht das dem Trochos tes Geneseos in Jakobus 3, 6. In Bibelübersetzungen wird das zum Teil wiedergegeben als etwas freier, der Lauf der Natur. Ist korrekt, oder? Oder der Lauf des Daseins und so weiter. Aber ganz wörtlich ist es das Rad der Schöpfung. Genesis, Schöpfung, kann auch Geburt bedeuten und so weiter. Das Rad der Schöpfung. Es gibt tatsächlich ein sich stetes Drehen in der Natur. Und das hat die Denker im Orient dazu geführt, zu glauben, das müssten sie nun auch auf Geboren und Sterben anwenden. Und so kommt es zur Reinkarnationslehre. Darum spielt in den östlichen Religionen das Symbol des Rades eine so große Rolle. Aber der Orientale im Hinduismus, im Buddhismus empfindet dieses Rad als etwas, das zur Verzweiflung führt. Als etwas Sinnloses. Und das Ziel sollte sein, aus diesem Kreislauf auszubrechen. Also wir sehen, es ist eine Teilwahrheit, das Rad, denn wir sehen diese Räder in der Geschichte, in der Natur. Aber die Gedanken, die über die Beobachtung hinausgehen, das war eine Verirrung. Natürlich unter dem Einfluss und der Inspiration des Reiches der Finsternis. Denn durch die Offenbarung Gottes, durch das geschriebene Wort, erfahren wir, Hebräer 9 am Schluss, denn es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Nicht? Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Das würde etwas anderes bedeuten. Der Grundtext ist dort ein Zahlwort. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Danach aber das Gericht. Das ist das Normale für den verlorenen Menschen. Er stirbt einmal und dann gibt es das Gericht. Es gibt kein Zurück. Keine Reinkarnation. Aber wie gesagt, die Kreise haben die Denker im Osten zur Verzweiflung geführt. Und ähnlich ist es ja auch mit Salomo, wenn er hier sagt, Eitelkeit der Eitelkeiten, welchen Gewinn hat der Mensch? Und dann spricht er über all diese Kreisläufe. Um zu zeigen, es dreht sich, aber wo ist der Sinn? Wo ist das Ziel? Welchen Gewinn hat der Mensch bei all seiner Mühe? Nun, wir haben heute Morgen uns mit dem Thronwagen Gottes in Hesekiel 1 beschäftigt. Und er hat Räder. Aber diese Räder drehen nicht im Morast der Geschichte, an Ort. Sondern der Thronwagen Gottes geht ständig voran. Und dieser Thronwagen Gottes muss sich nie wenden. In welche Richtung er auch geht, kann er vorwärts fahren. Gott muss nie etwas bereuen, in dem Sinn, dass er es verurteilen müsste, dass er falsch gehandelt hätte, dass er sich geirrt hätte. Aber das Rad, die Räder des Thronwagens gehen immer vorwärts. Und das ist die wunderbare Botschaft der Bibel. Darum haben wir in der Bibel dieses lineare Denken. Das ist typisch biblisch. Eben in den anderen Kulturen, da hat man nirgends ein solches Geschichtsdenken entwickelt wie in Europa. Aber dieses Geschichtsdenken in Europa kommt aus der Bibel. Aus der Kenntnis dieses Gottes, der am Anfang Himmel und Erde geschaffen hat, der die Geschichte in Zeitaltern ablaufen ließ als Heilsgeschichte, die letztlich zur Vollendung führen, Offenbarung 21, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Nun, in den orientalischen Religionen hat man versucht, den Ausbruch zu finden aus diesem Rad. Und so hat man, und bis zum heutigen Tag, man sucht in der Meditation die Auslöschung der Individualität. Also der Geist des Menschen wird passiv gemacht und damit soll das Gefühl des Einsseins mit dem Allgeist erzeugt werden. Das Gleiche haben andere Völker mit Drogen gemacht, die Schamanen. Aber es ist gewissermaßen, man will austreten aus dem sinnlosen Rad und denkt, in der Auflösung der Individualität das Ziel zu finden. Und das ist genau das Nirvana im Hinduismus, das Nibbana im Buddhismus. Buddha sagte, das Nibbana ist ein Zustand, wo man nicht sagen kann, man ist. Aber man kann auch nicht sagen, man ist nicht. Es ist quasi die Auflösung der Individualität. Was ist das? Das ist nichts anderes als ein Nihilismus. Wirklich die Suche nach dem Nichts und das soll das große Glück sein. Und wie wunderbar, die Bibel zeigt uns, nein, wir müssen nicht ausbrechen aus dem Rad. Wir dürfen jeden Tag wieder neu an unsere Arbeit gehen, Gott danken. Am Morgen gibt es Morgenessen, am Mittag Mittagessen. am Abend Abendessen. Ja, wenn wir das überhaupt haben. 800 Millionen Menschen haben das anders. Alles mit Dank aus der Hand Gottes nehmen. Und wir dürfen wissen, jeder Tag führt uns näher zum Ziel. Jeder Tag ist wieder ein Schritt näher bei der Wiederkunft Christi. Und damit auch ein Tag näher bei der Vollendung. Es ist doch wunderbar, dass wir die Geschichte, im Allgemeinen die Geschichte unseres Lebens als ein Vorwärtsgehen zur Vollendung. Jeder Tag näher bei der Vollendung. Und wir dürfen auch die Wiederkunft Christi, gemäß dem Neuen Testament, jeden Tag erwarten. Vielleicht heute. Haben manche sich so als Erinnerung aufgeschrieben, an einem schönen Plätzchen in der Wohnung. Und das ist nicht die Auflösung der Person, sondern der christliche Glaube zeigt, Gott ist ein persönlicher Gott. Nicht ein unpersönlicher. Und dieser persönliche Gott hat uns als Person geschaffen und wir bleiben unsere Person in aller Ewigkeit. Keine Auflösung, sondern wir haben eine herrliche Zukunft in der Gemeinschaft als Geschöpfe, ja sogar als Kinder Gottes, zu Gott, dem Vater. Das ist die Antwort des Neuen Testamentes auf die Fragen, die hier in Prediger 1 aufgeworfen werden. Also uns braucht das nicht zur Verzweiflung zu führen, sondern es macht uns Mut. Gott hat seinen Plan in der Weltgeschichte, aber auch in meinem persönlichen Leben. Das läuft nach den entsprechenden dem Rädergang des Thronwagens Gottes. Aber wie gesagt heute Morgen, dieser Wagen kann sich mal in die Richtung vorwärts bewegen oder in diese Richtung. Und so ist es auch in unserem Leben, wir können nicht einfach alles verstehen, warum hat uns Gott so geführt und nicht anders. Aber wir dürfen wissen, es ist Gottes weise Führung entsprechend seinem Thron. Ezekiel sah Gott, den Sohn, auf dem Thron oben, der zu Ezekiel dann spricht. Und so dürfen wir wissen, Gott ist noch auf dem Plan und alles ist ihm untertan. So heißt es in einem schönen Lied. Nun schauen wir den Aufbau des Predigerbuches an. Das ist der letzte Abschnitt. Ich habe schon erklärt, der Autor stellt sich vor, Kapitel 1, 1. Die These des Buches wird in 1, 2 bis 3 vorgestellt. Dann kommt die Einleitung, die habe ich betitelt mit Das Rad der Schöpfung. 1, 4 bis 11. Und nun kommt der erste Hauptteil. Studieren und probieren. 1,12 bis 2,11. Wir haben das schon gelesen. 1,12 bis 18. Salomo sagt, mit Weisheit hat er alles erkunden und verstehen wollen, was in der Welt vorgeht, aber es ist ein übles Geschäft. Und bei viel Weisheit ist auch viel Kummer. Heißt das, dass das Denken uns immer zur Enttäuschung führen muss? Nein, es ist hier das Denken ohne Gemeinschaft mit Gott. Das führt uns letztlich zum Nihilismus. Und das haben uns so viele große Philosophen gezeigt. Die haben nachgedacht über alles. Und die haben so scharfe, spitze Gedanken gehabt. Und wie viele von ihnen sind wirklich im Elend, haben im Elend geendet. Ich habe schon hingewiesen auf Kafka und viele andere könnten beigezogen werden. Das Denken ohne die Gemeinschaft mit Gott führt uns zur Enttäuschung. Und so hat Salomo das probiert eben mit Philosophie, hier überschrieben als Studieren. Aber dann Kapitel 2. Zeigt er hat es nicht nur mit Studieren, sondern auch mit Probieren versucht. Ich sprach in meinem Herzen, wohlan denn, ich will dich prüfen durch Freude und genieße das Gute. Aber siehe, auch das ist Eitelkeit. Zum Lachen sprach ich, es sei unsinnig, und zur Freude, was sie denn schaffe. Ich beschloss in meinem Herzen, meinen Leib durch Wein zu pflegen, während mein Herz sich mit Weisheit benehme, und es mit der Torheit zu halten, bis ich sehe, was den Menschenkindern gut wäre, unter dem Himmel zu tun. Und dann erzählt er, wie viel Häuser er gebaut hat, Weinberge gepflanzt, Parkanlagen geplant und ausgeführt. Und Vers 7, Knechte und Mägde angeschafft, großer Grundbesitz. Vers 8, ich sammelte mir auch Silber und Gold und Reichtum der Könige und Landschaften. Ich schaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Wonnen der Menschenkinder, Frau und Frauen. Und ich wurde groß und größer. Er hat es versucht mit allen möglichen und unmöglichen Dingen. Und sein Fazit, seine Schlussfolgerung, Eitelkeit, ein Hasch nach Wind. Also alles Genießen in dieser Welt, es bringt nichts. Und trotzdem, die Menschen versuchen es jedes Wochenende wieder neu. Dabei hat jemand schon vor 3000 Jahren hat er erklärt, es bringt überhaupt nichts. Und die fahren weiter. Unglaublich. Aber da, in Kapitel 2, Vers 10, spricht er zum ersten Mal so in einer Schlussfolgerung über Freude. Aber man weiß dann noch nicht recht, was das soll. Ich versagte meinem Herzen keine Freude, denn mein Herz hatte Freude von all meiner Mühe. Und das war mein Teil von all meiner Mühe. Aber er muss dann doch sagen, Vers 11, und ich wandte mich hin zu allen meinen Werken, die meine Hände gemacht, und zu der Mühe, womit ich wirken, mich abgemüht hatte. Und siehe, das alles war Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Und es gibt keinen Gewinn unter der Sonne. Irgendwie, er hat Gewaltiges geleistet. Manche würden sich sagen, wenn ich ein großer, erfolgreicher Architekt werden würde, wie Corbusier, dann hätte ich das Ziel des Lebens erreicht. Oder ein Junger hat mir mal gesagt, wenn jemand zwei Doktortitel schafft, dann hat er wirklich das Ziel erreicht. Aber Salomo sagt, er hat gar keine wirkliche Ruhe und Befriedigung in seinen eigenen Werken gefunden. Ein erstaunlicher Gegensatz zu Gottes Werken. Gott hat alle seine Werke angeschaut, sie waren sehr gut. Und dann kam der Sabbat. Der göttlichen Ruhe. Gott hat sich gefreut in seinen Werken. Gott hat eine innere Freude empfunden an seinen Werken. Was ist geschehen? Dass wir selbst bei unserem Werk, bei unserem Lebenswerk zurückblicken können und sagen, was hat es eigentlich gebracht? Da hat einer den Nobelpreis bekommen und dann stirbt er doch. Ja, und es wird dann wieder vergessen. Wer weiß all die Namen, die schon einen Nobelpreis bekommen haben? Die haben wir schon längst vergessen. Genauso wie Wilhelm Busch sagte, der Ruhm, wie alle Schwindelware, dauert selten mehr als 1000 Jahre. Also, es ist wirklich so, das Problem des Menschen, er kann in seinen eigenen Werken ohne die Beziehung zu Gott, die dem Ewigkeitswert geben könnte, kann er nicht die wirkliche Befriedigung finden. Studieren und probieren. Das geht bis Kapitel 2,11. Dann kommt der zweite Hauptteil, Weisheit und Torheit. 2,12 bis 26. Hier hat Weisheit die Bedeutung von intellektuellem Wissen. Und Salomo untersucht hier, bringt es eigentlich etwas, das Wissen des Menschen? Und er kommt dann doch zur Überzeugung, obwohl das ja so viel Verdruss bringt, einen relativen Vorzug hat es doch, Vers 13. Und ich sah, dass die Weisheit den Vorzug hat vor der Torheit, gleich dem Vorzug des Lichtes vor der Finsternis. Der Weise hat seine Augen in seinem Kopf, der Tor aber wandelt in der Finsternis. Also er sagt, im Prinzip ist es schon irgendwie ein Vorteil, wenn jemand viel weiß gegenüber dem, der nichts weiß. So wie Licht und Finsternis ein Unterschied ist. Aber dann sagt er, es ist so enttäuschend, am Schluss sterben beide. Und sie haben beide dasselbe Geschick, Vers 15. Und ich sprach in meinem Herzen, gleich dem Geschick des Toren wird auch mir widerfahren. Und wozu bin ich dann überaus weise gewesen? Und dann spricht er darüber, eben das Andenken an die Weisen, auch das vergeht. Aber in all diesen Überlegungen, es ist zwar ein relativer Vorzug, die Weisheit, aber letztlich, es müssen alle sterben. Und dann geht es um die Frage, wer führt die Sache weiter, was man aufgebaut hat. Und auch hier drückt er aus, die Enttäuschung, die man dabei erleben kann. Man baut etwas auf, aber wie wird das mit dem Nachfolger kommen? Vers 18. Und ich hasste alle meine Mühe, womit ich mich abmühte unter der Sonne, weil ich sie dem Menschen hinterlassen muss, der nach mir sein wird. Und wer weiß, ob er weise oder töricht sein wird. Ja, und Salomo hat einen törichten Sohn. Rehabeam hat sein großes Reich geerbt. Und dann ging er zu den alten Leuten und hat gesagt, wie soll ich es machen? Dann haben sie gesagt, du musst unbedingt diese Härte, die dein Vater ausgeübt hat in der Regierung, die musst du mindern. Dann ging er zu den jungen Leuten und die haben gesagt, muss den Leuten sagen, das war nur das Vorwort, was mein Vater gemacht hat. Jetzt kommt die Hauptsache. So in dem Sinn, ja? Und das hat dann zur Reichsspaltung geführt. Das war ein Tor, hat alles kaputt gemacht. Wer weiß, wie wird das der Sohn machen? Und so gibt es manche, die haben ein schönes Geschäft aufgebaut und dann denken sie, und jetzt, wer macht weiter? Wo niemand will, niemand kann oder einer will und macht alles wieder kaputt. Aber schließlich kommt Salomo zu der Schlussfolgerung, obwohl alles so ein Haschen nach Wind ist, Vers 24. Es gibt nichts Besseres unter den Menschen, als dass man esse und trinke und seine Seele Gutes sehen lasse, bei seiner Mühe. Ich habe gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Denn wer kann essen und wer kann genießen ohne ihn? Denn dem Menschen, der ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Kenntnis und Freude. Dem Sünder aber gibt er das Geschäft, einzusammeln und aufzuhäufen, um es dem abzugeben, der Gott wohlgefällig ist. Auch das ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Also, ihr sagt, unser Leben ist so kurz, so vergänglich, voller Enttäuschungen, aber das Essen und Trinken ist etwas, was Gott uns gibt. Und tatsächlich, es ist ja eigentlich ganz wichtig. Wir essen dreimal im Tag in unserer Kultur. Und dann gibt es Leute, die haben sogar noch Zwischenmahlzeiten. Und da muss man mal zusammenrechnen, wie viel Zeit braucht man, um alles vorzubereiten. Ja, und danach muss man das auch wieder verschwinden lassen. Wie viel Zeit macht das am Tag aus? Wie viel Zeit unseres Lebens hängt mit dem zusammen? Aber Salomo hat versucht, eben im Schwelgen die Freude zu finden, Kapitel 2, Vers 1, und hat gesagt, er hat überhaupt nichts gebracht. Aber jetzt erklärt dir, wer aus Gottes Furcht die Dinge einfach dankbar aus Gottes Hand nimmt, und das Tischgebet ist eben nicht einfach so eine Sitte, sondern das ist wirklich der Ausdruck, dass wir die Gaben aus Gottes Hand nehmen und nicht schwelgerisch genießen, aber dankbar genießen. Und dann kann eine Pizza wirklich wunderbar schmecken. Wer kann genießen ohne ihn? Also der wahre Genuss muss aus der Hand des Schöpfers genommen werden. Und jetzt lesen wir etwas aus dem 1. Timotheusbrief. Da haben wir bereits gefunden, der Mensch ist nackt in die Welt gekommen und er wird die Welt auch so wieder verlassen. Genügsamkeit, das ist so wichtig. Paulus sagt in 1. Korinther 6, 8, wenn wir aber Nahrung und Bedeckung haben, So wollen wir uns daran genügen lassen. Und er warnt diejenigen, die reich werden wollen. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Lüste, welche die Menschen versenken in Verderben und Untergang. Denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, welche nachtrachtend etliche von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Es ist eine Torheit, wer reich werden will. Aber das heißt nicht, die reich sind, ja? Das ist eine andere Klasse. Es gibt Leute, die sind reich. Aber es gibt Leute, die wollen reich werden, und das ist das Gefährliche. Und davor wird gewarnt, die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen. Und er erklärt, Vers 11, du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Aber dann in Vers 17 spricht er die an, die reich sind. Und in Gottes Souveränität sind gewisse sind reich geworden, andere sind es nicht. Nun spricht hier Paulus die Reichen in der Gemeinde an. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Ist doch erstaunlich. Keine Askese wird hier gelehrt, sondern dass das, was Gott uns gibt an natürlichen Gaben, wir dürfen sie aus seiner Hand nehmen, und dann haben wir den Genuss, weil wir wissen, es kommt von Gott, der Quelle allen Lebens. Und weiter erklärt er, Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, sich selbst eine gute Grundlage sammelnd auf die Zukunft, auf dass sie das wirkliche Leben ergreifen. Also wer es in den irdischen Dingen sucht, das wirkliche Leben, der hat es verpasst. Und so muss auch der Reiche in der Gemeinde diese innere Haltung haben, wie sie hier gezeigt wird. Und wir können ja sagen, in unserer Gesellschaft sind ja die meisten reich. So etwas hat es in der Weltgeschichte noch nie gegeben, dass ein so großer Teil der Bevölkerung so reich ist und lebt, wie früher Fürsten gelebt haben. Mehr als 50% in Zürich sind Ein-Personen-Haushalte. Das ist unglaublich. Und dann 170 Quadratmeter Wohnraum. Das wäre doch toll für 10, 12 Kinder. Aber die leben allein und finden es ganz toll. Also das ist ein Problem für sich. Ich wollte nur einfach sagen, leben wie Fürsten. Und dann diejenigen, die Doppeleinkommen, ja, die leben auch wie Fürsten. Ja, die haben ja mehr als der Präsident von Israel. Ministerpräsident, die verdienen nicht so viel. Also, unglaublich, dieser Reichtum, der in unserer Gesellschaft da ist, aber wohl uns, wenn Gläubige wirklich diese Gesinnung haben, die in 1. Timotheus 6 gelehrt wird, auf der Grundlage, wie wir gesehen haben, des Buches Prediger. Alles aus Gottes Hand nehmen, so haben wir gesungen. Nun gehen wir weiter. Der Teil 3, Römisch 3, Kapitel 3, 1 bis 22, behandelt das Thema Zeit und Ewigkeit. Alles hat eine bestimmte Zeit. Und jedes Vornehmen unter dem Himmel hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit und das gepflanzte Ausreißen hat seine Zeit, töten hat seine Zeit und heilen hat seine Zeit, abbrechen hat seine Zeit und bauen hat seine Zeit, weinen hat seine Zeit und lachen hat seine Zeit, klagen hat seine Zeit und tanzen hat seine Zeit, Steine werfen hat seine Zeit und Steine sammeln hat seine Zeit, umarmen hat seine Zeit und sich vom Umarmen fernhalten hat seine Zeit, suchen hat seine Zeit und verlieren hat seine Zeit. Aufbewahren hat seine Zeit und fortwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit und nähen hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit und reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit und hassen hat seine Zeit. Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Salomo weiß um Gottes Souveränität in allen Ereignissen des Lebens. Es wird hier nicht erklärt, was nun positiv, was negativ ist. Manchmal sind es Gegensätze, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Manchmal sind einfach beide Sachen gut, aber es sind Gegensätze. Wir haben den Zeitpunkt unserer Geburt nicht bestimmt. Wir haben das gemerkt bei unseren Kindern. Einmal hat die Berechnung gestimmt. Und das war ja, und das war auch nicht von uns abhängig, sondern einfach, wenn man ausrechnet, wie lange geht die Schwangerschaft. Aber meistens ist der Tag der Geburt war irgendwie neben dem errechneten Termin des Gynäkologen. Nun, Gott hat bestimmt über unsere Geburt. Er hat den Zeitpunkt bestimmt, er hat den Ort bestimmt. Warum sind wir nicht irgendwo in der dritten Welt geboren worden? Wir haben überhaupt nichts dafür. Und dann haben wir auch den Zeitpunkt unseres Sterbens nicht in der Hand. Gut, da könnte man sagen, aber da kann der Mensch doch etwas tun. Aber auch da kann man nicht sagen, dass der Mensch tun kann, was er will, denn letztlich ist es auch das in Gottes Souveränität, ob er das Töten zulässt oder nicht. Ich habe das schon mal erzählt, an einem Ort, der Evangelist Whitfield wurde in Irland fast vom Straßenpöbel ermordet und dann schreibt er in einem Brief, es ist unglaublich, wie unsterblich man ist, bis man seinen Dienst erfüllt hat. Wir wissen, dass Gott auch darin seine Hand hat, in allen einzelnen Dingen. Oder wenn die Kinder Steine sammeln und Steine werfen, so klein die Dinge in unserem Leben auch sind, sie sind alle in Gottes Hand. Nicht so, dass die, wir werden das noch später sehen, dass die Verantwortung des Menschen keine Bedeutung hat, aber hier wird die Souveränität Gottes vorgestellt, die letztlich über allem steht und auch über dem menschlichen, über der menschlichen Entscheidungsfähigkeit steht. Der Mensch kann nicht machen, was er will. Wir haben auch nicht alle Möglichkeiten. Wären wir irgendwo in einer Mafia-Familie geboren worden, hätten wir ganz andere Möglichkeiten gehabt, als wir jetzt haben. Ja, aber das hängt nicht von uns ab. Also Gott hat uns vor viel Sünde bewahrt, indem er uns in bestimmte Umstände hineingeführt hat, die wir gar nicht selber bestimmen konnten. Auch das ist in der Souveränität. Aber diese einzelnen Ereignisse im Leben, sie sind so kurz, es sind nur Zeitpunkte. Alles hat seine bestimmte Zeit. Und nun wird im Gegensatz dazu, Kapitel 3, Vers 11 gesagt, alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Ohne dass der Mensch das Werk, welches Gott gewirkt hat, von Anfang bis zu Ende erfassen vermag. Die Ewigkeit. Gott hat dem Menschen ein inneres Wissen um die Ewigkeit ins Herz hineingelegt. Darum haben Kinder bereits die Ahnung der Existenz Gottes. Und so schlimm in unserer Gesellschaft, wie das manchmal Kleinkinderherzen schon ganz früh von den Eltern ausgerissen, zerstört wird, oder durchs Fernsehen und so weiter. Da erzählt meine kleine Tochter in der zweiten Primarklasse, ihre Freundin hat gesagt, Gott gibt es nicht und das Leben macht mit einem, was es will. Ja, so spricht doch kein Zweitklässler. Das hat sie von der Mutter. In anderen Fällen vom Vater. Nun, der Mensch hat dieses innere Wissen um die Ewigkeit und darum macht er sich auch Gedanken über das Leben und über das, was nach dem Leben ist. Und in den meisten Kulturen der Welt ist das Wissen um die Existenz eines Schöpfergottes vorhanden. Das ist eine ganz erstaunliche Entdeckung, sehr schön beschrieben in dem Buch von Don Richardson, Ewigkeit in ihren Herzen, was er genau auf diesen Vers anspielt. Also dieser Abschnitt lehrt uns, dass wir die zeitlichen Dinge, die so vergänglichen, kurzen Dinge im Licht der Ewigkeit anschauen müssen. Und dann sehen wir, was wichtig ist und was unwichtig ist. Erst dann. Aber Salomo schreibt in Vers 18, ich sprach in meinem Herzen, wegen der Menschenkinder geschieht es, damit Gott sie prüfe und damit sie sehen, dass sie an und für sich Tiere sind. Denn was das Geschick der Menschenkinder und das Geschick der Tiere betrifft, so haben sie einerlei Geschick. Wie diese sterben, so sterben jene. Und einen Odem haben sie alle. Und da ist kein Vorzug des Menschen vor dem Tier. Denn alles ist Eitelkeit. Alles geht an einen Ort. Alles ist aus dem Staub geworden und alles kehrt zum Staub zurück. Wer weiß von dem Odem der Menschenkinder, ob er aufwärts fährt oder von dem Odem der Tiere, ob er niederwärts zur Erde hinabfährt? Ja, da hat man den Eindruck, Salomo hat wirklich die moderne, pessimistische Sicht, auch nach seiner Umkehr. Nein, es ist aber nicht so. Wir müssen genau schauen, was er da sagt. Vers 18 am Schluss, damit sie sehen, dass sie an und für sich Tiere sind. Hebräisch, ein schönes Wortspiel. Shehem behema hem alahem. Shehem behema hem alahem. Dass sie an und für sich Tiere sind. Geht nicht so auf Deutsch, ja? Das heißt, der Mensch nur für sich betrachtet, ohne die Beziehung zu Gott und zur Ewigkeit, ist wie ein Vieh. Weil er aufsteht wie die Kuh und wieder schlafen geht wie die Kuh. Und es ist so, dass der Mensch tatsächlich vieles mit dem Tier teilt. Er hat auch einen Körper, hat auch vier Extremitäten wie viele Tiere und er hat auch einen Hauch zur Atmung, wie alle Lungenatmer in der Tierwelt und beide sterben. Und wenn man ein Tier stirbt tot, einen Menschen sieht tot. Was ist der Unterschied? Wir sehen nicht, dass irgendwie etwas weitergeht. Und es ist ja so etwas sehr typisch, wenn jemand stirbt, dass er quasi so einen letzten Atemzug geben kann. Das ist der Hauch. Und jetzt? Was ist? Beide gehen zum Staub zurück. Das Tier wie der Mensch. Und wer kann wissen, wie es weitergeht? Nun, das ist eine rhetorische Frage. Wer weiß es? Nein, es ist mehr als eine rhetorische Frage. Es will eine Antwort. Der, der die Heilige Schrift ernst nimmt, weiß es. Und Salomo weiß es. Prediger 12, Vers 7. Und der Staub zur Erde zurückkehrt, so wie er gewesen, und der Geist zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat. Das können wir nur wissen durch göttliche Offenbarung in seinem Wort. Nicht aus der Beobachtung. Wer kann es wissen? Der, der auf Gottes Wort hört. Wir gehen weiter zu Teil 4. Recht und Unrecht. 4,1 bis 5,20. Salomo hat sich umgesehen in der Weltgeschichte und er sieht, wie Menschen unterdrückt werden, wie Menschen weinen und sie haben niemanden, der sie tröstet. Und in all dieser Realität des Unrechtes in dieser Welt, sagt Salomo, gibt es eine Möglichkeit, dass man in einem begrenzten Rahmen trotzdem so ungefähr normal leben kann. Dass auch eine Regierung normal funktionieren kann, nämlich dann, wenn sie sich an göttliche, moralische Normen hält. Das wird so schön beschrieben in Prediger 5, 1. Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst. Und nahen, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren Schlachtopfer geben. Denn sie haben keine Erkenntnis, sodass sie Böses tun. Sei nicht vorschnell mit deinem Mund und dein Herz eile nicht, ein Wort vor Gott hervorzubringen. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum seien deine Worte wenige. Es ist übrigens interessant, wie die Weisheitsliteratur der Bibel, dazu gehören eben Prediger, Sprüche, Hiob und so weiter, die sind dadurch gekennzeichnet, dass sie sehr wortkarg sind. Ja? Die deutsche Poesie, die will möglichst viel Worte machen. Sie sind ganz wortkarg. Und das sind die Worte der Weisen. Wenig und klar überlegt, was ausgedrückt wird. Und so erklärt Salomo noch viele andere Dinge, wie der Mensch leben soll. Und wenn er sich daran hält, dann ist es in einem beschränkten Rahmen, auch in einer ungerechten Welt, möglich, dass ein Zusammenleben mit schönen Seiten eben erfahrbar ist. Und dann gehen wir weiter zu Teil 5, 6.1 bis 7.14. Anfang und Ende. Da stellt Salomo verschiedene Dinge des Lebens so einander gegenüber. Gewissermaßen das Geborenwerden und das Sterben. Und er sagt, besser ist das Ende einer Sache als der Anfang. Ja, es gibt manche, die haben gut begonnen und sie haben schlecht geendet. Aber was ist denn all das noch wert, was vorher war? Ist alles zertreten und zerstört. Aber es gibt andere, die haben schlecht begonnen und haben wie der Schächer am Kreuz gut geendet. So ist das Ende besser als der Anfang. Also wir leben in einer Welt der Ungerechtigkeit und der Sünde, aber es ist wichtig, im Vergleich von Anfang und Ende, dass wir besonders auf das Ende achten. Dass es dort wenigstens nach Gottes Wille geschieht. Dann in Teil 6, 7.15 bis 8.15, geht es um das Thema Gerechte und Gesetzlose. Da kommt Salomo zu der biblischen Grundwahrheit, dass alle Menschen Sünder sind. Vers 20, denn unter den Menschen ist kein Gerechter auf Erden, der Gutes tue und nicht sündige. Der Mensch ist schlechthin ein Ungerechter. Trotzdem gibt es Gerechte und Menschen, die wir als Gerechte bezeichnen. Und in Jerusalem werden manche Leute in Yad Vashem als Gerechte der Nationen tituliert. Ja, in 7,15 sagt der Weise, allerlei habe ich gesehen in den Tagen meiner Eitelkeit. Da ist ein Gerechter, der bei seiner Gerechtigkeit umkommt. Und da ist ein Gesetzloser, der bei seiner Bosheit seine Tage verlängert. Sei nicht allzu gerecht und erzeige dich nicht übermäßig weise. Warum willst du dich verderben? Sei nicht allzu gesetzlos und sei nicht töricht. Warum willst du sterben, ehe deine Zeit da ist? Es ist gut, dass du an diesem festhältst und auch von jenem deine Hand nicht abziehst. Denn der Gottesfürchtige entgeht dem allen. Eigenartig, sei nicht allzu gerecht. Ja gut, wir sind alle grundsätzlich von Natur Sünder. Das ist die große Wahrheit aus Römer 3, 23. Alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Nun, der Gottesfürchtige wird nun angeführt in Vers 18. Das ist der Sünder, der zu Gott zurückkehrt, seine Schuld bekennt und Gottes Vergebung in Anspruch nimmt. Und wenn wir erlöst sind, wenn wir Vergebung haben und uns so selbstgerecht aufführen wollen, dann ist das eine große Schlinge. Und man kann auch, was die Pharisäer als Prinzip aufgestellt haben, man kann gerechter sein wollen als Gott. Die Pharisäer haben die Gebote bewusst strenger ausgelegt, als wie sie dastehen, damit man ja sicher geht, dass man gerecht lebt. Aber das über das Wort hinausgehen bringt keinen Segen. Es bewahrt nämlich nicht vor der Sünde. Ganz erstaunlich. Der Herr Jesus hat sich nicht an solche Dinge gehalten, die darüber hinausgingen. Darum hat er in den Evangelien immer wieder solche übertriebene Auslegungen abgelehnt. Aber er hat genau getan, was die Schrift sagt. Allein die Schrift haben die Reformatoren entdeckt. Nur die Schrift, nicht etwas dazu, nichts davon weg. Und den beiden Extremen der falschen Gerechtigkeit und der falschen Gesetzlosigkeit entgeht der Gottesfürchtige. Dann der siebte Teil, Kapitel 8, 16 bis 19, handelt von Gott, von göttlicher Regierung und menschlicher Verantwortung. Ja, wir haben das ja schon gehabt im Thema Zeit und Ewigkeit, Gottes Souveränität. Und hier wird nun gezeigt, wie der Mensch, trotz Gottes Souveränität, hat er eine Verantwortung und einen Willen, wo er entscheiden kann, handeln kann, in dem Rahmen, wie Gott das gewährt. Und hier in diesem Abschnitt wird dieses Thema behandelt. Und ganz schön möchte ich vorlesen, 8, Vers 17. Da habe ich bezüglich des ganzen Werkes Gottes gesehen, dass der Mensch das Werk nicht zu erfassen vermag, welches unter der Sonne geschieht, indem der Mensch sich abmüht, es zu suchen, aber es nicht erfasst. Und selbst wenn der Weise es zu erkennen meint, vermag er es doch nicht zu erfassen. Im 19. Jahrhundert kam die Philosophie des Positivismus auf. Dieser hochmütige Ansatz, der meinte, der Mensch wird letztlich mit seiner Wissenschaft alle Fragen und Rätsel lüften können. Das war der Positivismus. Das waren moderne Leute, die haben so gedacht. Und ich mag mich noch erinnern, so vor Jahrzehnten, als Professor Wilder Smith unter Studenten und Gymnasialschülern hat er Vorträge gehalten, die vielen jungen Leuten zum Segen waren. Und da kam die Zeit, wo die schwarzen Löcher entdeckt worden sind, im Weltall. Da hat er so schön erklärt, man meinte bisher, der Mensch würde letztlich alles einmal erklären können und erforschen können. Aber die schwarzen Löcher, das sind also Stellen im Weltall, wo Materie so konzentriert ist, dass selbst Lichtstrahlen eingesogen werden und die kommen nie mehr raus. Und da hat also der Materialismus hat sich selber erhängt damit. Denn der Materialismus musste zur Erkenntnis kommen, dass es Dinge gibt, da werden wir nie die Information herausholen. Ja, man kann ja in ein schwarzes Loch reingeben, dann kommt man nicht mehr raus. Aber hier wird es so schön gesagt, und wenn der Weise, der Mensch kann Gottes Werk nicht erfassen, und selbst wenn er meint, jetzt habe ich es erfasst, vermag er es doch nicht zu erfassen. Ganz schlicht. Schlicht und klar. Dann, Abschnitt 8, 9, 11 bis 11, 8. Da geht es um Vermögen und Unvermögen. Also das ist ein ungewöhnliches Wort. Vermögen meine ich nicht Reichtum, sondern das, was der Mensch vermag zu tun und das, was er eben einfach nicht kann. Über diese Thematik, was uns möglich ist, was uns unmöglich ist, wird da gesprochen. Und dann werden so konkrete Dinge angesprochen, wie wenn wir etwas unternehmen, setzen wir uns doch dauernd Gefahren aus. Viele sind heute mit dem Auto gekommen, das ist unwahrscheinlich gefährlich. Ja, es ist unwahrscheinlich gefährlich. Es braucht nur ein bisschen Nebel und 60 Autos sind ineinander drin. Also, 10 Vers 8. Wer eine Grube gräbt, kann hineinfallen. Das muss man sich ganz klar sein. Wer eine Grube gräbt, kann hineinfallen. Das ist gefährlich. Also man kann lieber besser zu Hause im Sofa bleiben. Das ist weniger gefährlich. Und wer eine Mauer einreißt, den kann eine Schlange beißen. Wer Steine bricht, kann sich daran verletzen. Wer Holz spaltet, kann sich dadurch gefährden. Darum spalte ich kein Holz. Ich habe das mal erlebt, so in einem Lager, da hat sich einer also voll die Wade geöffnet mit dem Schlag. Und dann musste er eben lernen, man muss die Beine spreizen. Ja, damit das Beil zwischendurch geht. Aber es ist gefährlich, Holz spalten. Und es gibt solche, die können es besser als ich. Aber so geht das weiter. Wenn das Eisen stumpf geworden ist und er hat die Schneide nicht geschliffen, so muss er seine Kräfte mehr anstrengen. Klar, man kann sich sagen, ich schleife das Messer nicht, denn es ist gefährlich, das Messer zu schleifen. Also man kann sich auch sagen, gewisse Fortschritte, technologisch muss ich ja nicht unbedingt in Anspruch nehmen, denn es sind auch Gefahren damit verbunden. Aber in diesem Abschnitt wird uns gezeigt, dass der Mensch Möglichkeiten hat und dass er diese Möglichkeiten auch gebrauchen darf, aus der Hand des Schöpfers nehmend. Und da ist eben von Gott ein Freiraum gegeben, auch in der Entwicklung. Und so zeigt uns auch dieses Kapitel, dass wir nicht fortschrittsfeindlich sein dürfen, prinzipiell. Aber wir haben unsere Verantwortung und über allem steht Gott. Letztlich der 9. Abschnitt, Jugend und Alter. Günther, hast du noch ein paar Minuten? Also 7 Minuten. 11, Vers 9. Freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und dein Herz mache dich fröhlich in den Tagen deiner Jugendzeit. Und wandle in den Wegen deines Herzens und im Anschauen deiner Augen. Es ist so schön, jung zu sein. Ich habe früher ein Lied gesungen als jung. Es ist schön, jung zu sein. Aber es ist noch schöner, gerettet zu sein. Also es ist wunderschön, jung zu sein und errettet zu sein. Es ist etwas Schönes, jung zu sein. Und man hat als junger Mensch noch viel mehr Möglichkeiten als der alte Mensch, als der altgewordene Mensch. Und Salomo sagt, freue dich, es ist ein Geschenk, dass wir jung sein dürfen. Aber er sagt, doch wisse, dass um dies alles Gott dich ins Gericht bringen wird. Das heißt nicht, du hast Freude, dass du jung bist und jetzt kannst du machen, was du willst. Sobald du sündigst, wird Gott dich zur Rechenschaft ziehen. Und dann Vers 10, und entferne den Unmut aus deinem Herzen und tue das Übel von deinem Leibe. Das ist die Antwort für die 68er. Die 68er haben gesagt, wir müssen protestieren. Das war letztlich Groll, Unmut gegen Gott und seine Gebote. Aber Salomo sagt, und entferne den Groll aus deinem Herzen. Und die 68er haben gesagt, lebe deine Sexualität schrankenlos aus. Und Salomo sagt, tue das Übel von deinem Körper weg. Eindrücklich. Vor 3000 Jahren hat er schon die Antwort gegeben für die 68er. Denn die Jugend und das Mannesalter sind Eitelkeit. Und gedenke deines Schöpfers in den Tagen deiner Jugendzeit. Ehe die Tage des Übels kommen und die Jahre herannahen, von welchen du sagen wirst, ich habe kein Gefallen an ihnen. Also wichtig ist, die Jugend zu erleben als eine Zeit, wo wir uns ganz klar auf Gott und sein Wort ausrichten. Und warum? Weil der Mensch später in eine Zeit hineinkommt, die viel schwieriger ist als die Jugendzeit. Und da sagt er weiter, Vers 2, ehe sich verfinstern die Sonne und das Licht und der Mond und die Sterne, und die Wolken nach dem Regen wiederkehren. Das göttliche Licht. Die Verfinsterung des himmlischen Lichts bedeutet die Abnahme der Aufnahmefähigkeit des Wortes Gottes. Ich habe gerade vor kurzem wieder eine aktuelle Statistik gesehen, wo gezeigt wird, dass die allermeisten Menschen, die sich bekehren, bekehren sich als Jugendliche. Es ist schon ein Wunder, wenn ein Jugendlicher sich bekehrt, aber es ist noch ein größeres Wunder, wenn einer sich bekehrt nach 25. Und es gibt tatsächlich Leute, die bekehren sich nach 70. Aber das ist ein ganz, ganz großes Wunder. Aber Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Aber hier wird gesagt, du musst in der Jugend an deinen Schöpfer denken, bevor diese Zeit kommt, wo das göttliche Licht durch Wolken zugetan wird. Und dann wird erklärt, bevor die Hüter des Hauses zittern, das sind die Hände, die beginnen zu zittern. Aber mit den Händen können wir uns ja schützen, das sind die Hüter des Hauses. Weiter, und die starken Männer sich krümmen, das sind die Beine, die krumm werden. Aber wir wissen ja, hier in den Oberschenkeln haben wir die stärksten Muskeln unseres Körpers. Oder zu den stärksten Muskeln gehören sie. Dann weiter, und die Müllerinnen feiern, weil ihr wenige sind. Das ist das reduzierte Gebiss. Es versagt den Dienst des Mahlens. Und die durch die Fenster Sehenden verdunkeln sich. Das ist die Abnahme der Sehfähigkeit. Dann wird gesprochen über sich schließende Türe, über die sich schließende Türe und das dumpfe Geräusch der Mühle. Das ist die Abnahme der Hörfähigkeit. Und der alte Mensch steht auf vor dem Gesang des Vogels und die Töchter seines Gesangs werden gedämpft. Das ist die Abnahme der Stimmbänderfunktionen. Und da hat der Alte dann Ehrfurcht vor dem schönen Gesang der Pirole und der Amseln. Prediger 12, 5, Angst vor der Höhe und den Gefahren auf dem Weg. Das ist die Abnahme der Unternehmungsfreude. Und Salomo argumentiert immer, gedenke deines Schöpfers, ehe alle diese Dinge kommen. Du musst nicht warten, bis das soweit ist. Und dann, so schön, der Mandelbaum steht in Blüte. Das sind diese wunderbaren weißen Haare, wie der Mandelbaum Ende Januar, der mit seinen weißen Blüten das neue Leben des Frühlings als erster ankündigt. Und die Heuschrecke schleppt sich dahin, der alte Mensch geht mühsam am Stock, die Kaper ist wirkungslos, selbst wunderbare Zusätze im Essen helfen nicht gegen die Essfreude, die vergangen ist. Glücklicherweise hat Migros hier eingesprungen und hat so spezielle Rezepte hergestellt für das dritte Alter, damit man sich eben doch mal richtig kocht täglich. Es darf nicht sein, dass man einfach nur noch so kleine Restchen isst. Prediger, also ich bekomme nichts vom Mikro. Prediger 12, Vers 6. Ehe die silberne Schnur zerrissen wird, das ist die Wirbelsäule, die uns diesen wunderbaren aufrechten Gang ermöglicht. Ehe die goldene Schale zerschlagen wird, das ist der Schädel mit dem Inhalt, den wir so besonders schätzen, unsere grauen Gehirnzellen. Der Eimer am Quell, das ist das Flüssigkeitsgefäß, die Blutgefäße, bevor der Eimer am Quell zerstört wird und die Schöpfwelle einer Zisterne kaputt geht, das ist das Herz, das den Eimer am Quell raufholt, ja? Das ist der Motor. Und dann geht der Mensch zum Staub zurück, wie er gewesen. Aber Salomo erklärt, und das ist nicht das Ende, sondern dieses Bibelbuch geht über den Horizont des Lebens hinaus und endet mit dem Vers, denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht über alles Verborgene bringen. Also das Leben in der Gemeinschaft mit Gott leben, nach seinem Wort, in Ehrfurcht vor Gott, das bewahrt uns vor dem Übel in dieser Welt. Schön, wie der Prediger uns zeigt, wie können wir moderne Menschen gottgemäß leben. Wir wollen zum Schluss noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und es ist so eine so große Vielfalt in deinem Wort anzutreffen. Jedes Bibelbuch hat so seine eigene Schönheit und Herrlichkeit, die uns den Weg weist durch diese Welt. Danke, dass du uns auch dieses Buch gegeben hast, das uns zeigt, wie wir als Menschen in dieser Welt gottgemäß leben können. Und besonders für uns als Menschen in der modernen Zeit, wie wir da als Christen dir wohlgefällig leben können. Hilf uns, diese Lektionen wirklich zu übertragen auf unser Leben, dass dein Name verherrlicht wird, dass wir Menschen sind, die nicht irgendwo abgehoben in Sphären leben, sondern auf dieser Erde, aber in Gemeinschaft mit dir, dem Sohn Gottes, der in der Herrlichkeit ist. Amen.